Ihr Lieben, vielleicht hat der eine oder andere von euch schon aus China gehört, dass dort im Augenblick eine ganz, ganz große Immobilienkrise ist. Also man hat dort Häuser gebaut, baut sehr viele Häuser in den letzten Jahren. Ein gewaltiger Bauboom, auch an Eigentumswohnungen. Tatsächlich hat China in Hochzeiten in den letzten Jahren innerhalb von 3 Jahren mehr Beton verbaut als die Vereinigten Staaten in 100 Jahren. Also es wurde richtig viel gebaut. Und Millionen von Menschen, und in China sind das immer gleich Millionen, also weil es sind sehr viele, Millionen von Menschen haben ihr ganzes Vermögen investiert, um eine Wohnung zu kaufen. Jetzt ist es in China so üblich, dass man bezahlt, bevor gebaut wird. Und sie haben im Grunde ihr ganzes Vermögen ausgegeben, um eine Wohnung zu kaufen, die noch nicht gebaut wurde und jetzt irgendwo in China steht als Bauruine oder vielleicht noch gar nicht begonnen wurde. Millionen von Menschen haben ihr gesamtes, mühsam erspartes Geld in eine Wohnung investiert, an der irgendwie nicht mehr weitergebaut wird. Riesige Immobilienfirmen sind praktisch bankrott. Und die Menschen, die ihnen ihr Geld anvertraut haben, teilweise Geld aus mehreren Generationen, stehen vor dem Nichts. Sie haben in eine Wohnung investiert, die vielleicht nie fertiggestellt werden wird. Man kann das vielleicht nur schwer nachempfinden, aber diese Menschen müssen zutiefst enttäuscht sein. Und auch vielleicht ärgerlich. Oder was auch immer in diesen Menschen vorgeht, aber sie haben alles gegeben und hinterher nichts dafür gekriegt. Wie maßlos enttäuscht müssten vielleicht auch die Glaubensväter Abraham mit Sarah, Isaak und Jakob gewesen sein, nachdem Gott ihnen ein Land versprochen hat als Erbe, sie alles, was sie haben, entweder mitnehmen oder zurücklassen, weil sie es nicht mitnehmen können, um in dieses Land zu gelangen. Und sie kommen dahin und am Ende gehört ihnen nichts. Sie wohnen in Zelten. In diesem Land, das Gott ihnen versprochen hat, diesem verheißenen Land. Aber in Wahrheit sind sie nicht enttäuscht, das werden wir heute hören. Sie haben nämlich im Glauben ihre ganze Existenz in eine ganz andere Immobilie investiert, in eine ewige, in eine unvergängliche, in eine himmlische Immobilie, die Bestand hat auf ewig. Schlag mit mir auf Hebräerbrief Kapitel 11. Dort lesen wir heute die Verse 13 bis 16. Die Verse 13 bis 16 in Hebräer 11. Diese alle, und da geht es in erster Linie um Abraham mit Sarah, Isaak und Jakob, diese drei großen Glaubensväter, diese alle sind im Glauben gestorben und haben die Verheißung nicht erlangt, sondern sahen sie von fern und begrüßten sie und bekannten, dass sie Fremde und ohne Bürgerrecht auf der Erde seien. Denn die, die solches sagen, zeigen deutlich, dass sie ein Vaterland suchen. Und wenn sie an jenes gedacht hätten, von dem sie ausgezogen waren, so hätten sie Zeit gehabt, zurückzukehren. Jetzt aber trachten sie nach einem Besseren, das ist nach einem himmlischen. Darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott genannt zu werden. Denn er hat ihnen eine Stadt bereitet. Himmelsbürger auf dem Nachhauseweg. Himmelsbürger auf dem Nachhauseweg. Wir sehen sie hier vor uns. Ein erstes Durchreise. Wir haben schon im vorhergehenden Abschnitt vor zwei Wochen auch gelesen, wie Abraham seine Heimat verlassen, um in das Land zu ziehen, das Gott ihm verheißen hat. Wir können da nochmal kurz reingucken in die Verse 8 bis 10, wovon Abraham die Rede ist. Durch Glauben war Abraham, als er gerufen wurde, gehorsam auszuziehen an den Ort, den er zum Erbteil empfangen sollte. Und er zog aus, ohne zu wissen, wohin er komme. Durch Glauben siedelte er sich im Land der Verheißung an, wie in einem Fremden, und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung, denn er erwartete die Stadt, die Grundlagen hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Durch Glauben empfing er auch mit Sarah, obwohl sie unfruchtbar war, Kraft, Nachkommen zu zeugen, und zwar über die geeignete Zeit des Alters hinaus, weil sie den für treu erachtete, der die Verheißung gegeben hatte. Deshalb sind auch von einem, und zwar Gestorbenen, so viele geboren worden, wie die Sterne des Himmels an Menge, der Sand des Meeres, der unzählbar ist. Und von diesen drei Erzvätern, Abraham mit Sarah, Isaak und Jakob, spricht jetzt auch dieser heutige Abschnitt, den wir heute ansehen wollen. Diese alle, und dann lese ich den Vers 13 am Ende, bekannten, dass sie Fremde und ohne Bürgerrecht auf Erden seien. Denn die, die solches sagen, zeigen deutlich, dass sie ein Vaterland suchen, und wenn sie an jenes gedacht hätten, von dem sie ausgezogen waren, so hätten sie Zeit gehabt, zurückzukehren. Nun, Abraham ist auf Gottes Geheiß hin losgezogen in das verheißene Land. Gott hat gesagt: Abraham, pack ein, ich habe dir ein Land, verspreche dir ein Land, das dir gehören soll und deiner Nachkommen. Er wusste nicht, wo es hingeht, aber er wusste, Gott führt mich, und er geht dorthin. Aber dort angekommen, bleibt er Zeit seines Lebens ein umherziehender Nomade, der nur in Zelten wohnt. Der einzige Grundbesitz, den er und mit ihm dann auch seine Nachkommen in Kanaan erwerben, ist eine Grabhöhle, Machpela heißt die. Und in dem Moment, als Abraham mit den Söhnen Heth verhandelt, weil er dieses Stück Land kaufen möchte, in dem verheißenen Land, das ihm von Gott versprochen ist, kauft er ein Stück Land, damit er irgendwas hat, nämlich er braucht einen Ort, wo er Sarah bestatten kann. Und er sagt dort bei dieser Verhandlung in 1. Mose 23, Vers 4, ein Fremder und Beisasse bin ich bei euch. Ich bin hier fremd. Irgendwie gehöre ich gar nicht hierhin. Das ist das Land, das Gott mir versprochen hat. Ich kaufe hier diese Höhle, um meine Frau zu bestatten. Und ich bin fremd. Das betrifft dann auch seinen Sohn Isaak und seinen Enkel Jakob, die ebenfalls nicht mehr im Land Kanaan besitzen als allein dieses Familiengrab. Mehr gehört ihnen nicht. Aber damit zeigt sich auch noch etwas mehr. Die Patriarchen, also die Abraham, Isaak und Jakob, sie bekennen förmlich, dass sie gar nicht auf dieses irdische Land Kanaan hoffen. Das ist gar nicht so ihr Ziel. Fremdlinge und Beisassen bleiben sie in dem Land. Ihnen geht es gar nicht darum, ein irdisches Land als Erbbesitz zu bekommen. Und das betont jetzt hier der Hebräerbriefschreiber auch ganz besonders. Diese alle bekannten, dass sie Fremde und ohne Bürgerrecht auf der Erde sein. Sie gestehen damit zum einen ein, dass die Verheißung noch nicht erfüllt ist. Sie geben zu, dass das, was sie erleben, einfach nicht alles ist. Gott hat ihnen ein Land verheißen und das ist noch nicht das, was versprochen ist. Sie haben eine Verheißung von Gott empfangen, aber die Verheißung selbst noch nicht erlangt. Gott hat ihnen etwas versprochen, aber sie haben es noch nicht bekommen. Das bekennen sie. Aber noch mehr als das, es ist nicht nur ihr Eingeständnis, so ein kleinlauter Rückzug. Ja, Gott hat uns was versprochen, aber es hat nicht so richtig funktioniert. Nee, das ist nicht gemeint hier, sondern es ist ein kräftiges Bekenntnis. Sie bekennen sich dazu. Sie sagen, ja, wir gehören hier überhaupt nicht hin. Wir sind Fremd hier. Wir sind keine Bürger hier auf Erden. Das ist das versprochene Land von Gott. Ja, das ist noch nicht das, was wir eigentlich erreichen sollten, aber auch gar nicht das, was wir erreichen wollten. Denn unser Ziel liegt komplett nochmal woanders. Wir gehören hier gar nicht hin. Später bekennt Jakob das dann auch vor dem Pharao, diesem mächtigen Mann in Ägypten, nachdem er mit seiner ganzen Familie dorthin zieht, in 1. Mose 47, Vers 9. Dort sagt er, die Tage meiner Fremdlingschaft sind 130 Jahre wenig. Und böse waren die Tage meiner Lebensjahre. Und sie erreichen nicht die Tage der Lebensjahre meiner Väter in den Tagen ihrer Fremdlingschaft. Wir sind fremd hier. Wir gehören hier gar nicht hin. Aber wie lässt sich diese Behauptung hier in Vers 13 noch deutlicher untermauern? Eine Begründung folgt jetzt in Vers 14. Die sie alle bekannten, dass sie Fremde und ohne Bürgerrecht auf Erden seien, denn, jetzt kommt eine Begründung, denn die, die solches sagen, zeigen deutlich, dass sie ein Vaterland suchen. Und wenn sie an jenes gedacht hätten, also wenn wir von Vaterland sprechen, dann denken wir erstmal daran, wo bin ich geboren, wo bin ich groß geworden, wo komme ich her? Ja? Wenn sie daran gedacht hätten, dann hätten sie, von dem sie ausgezogen waren, dann hätten sie Zeit gehabt, dorthin auch zurückzukehren. Zeit war genug da. Also sie hätten ja auch sagen können, okay, es war ein Versuch, Gott hat gesagt, da gibt es ein Land für euch, aber war halt nichts, wir kehren wieder um, gehen wieder heim. Aber darum geht's nicht. Die Patriarchen waren in Palästina nicht am Ziel ihrer Reise. Das irdische Land Kanaan ist für sie nur Zwischenstation, es ist nur Durchreise in das tatsächlich verheißene Land, wo sie hin wollten. Übrigens ist es hier die einzige Stelle in Gottes Wort, der von Vaterland oder Heimat im Blick auf den Himmel gesprochen wird. Wir haben es gerade auch besungen. Ja, wir finden das öfter auch mal gerade in Liedern, die vielleicht auch bei Beerdigung gesungen werden oder ähnliches. Ja, aber es ist die einzige Stelle, wo der Himmel als Vaterland bezeichnet wird. Nun, Abraham war einst aus Ur in Chaldäa ausgezogen, dann mit Zwischenstation in Haran, schließlich nach Kanaan umgesiedelt. Und zwischen der Berufung Abrahams und dem Tod Jakobs lagen ungefähr 200 Jahre. Und in 200 Jahren hätten sie auch ihre Sachen wieder packen können und zurückgehen nach Chaldäa. Das wäre alles problemlos möglich gewesen. Aber genau das tun sie nicht. Sie bleiben an dem Ort, an den Gott sie gerufen hat. Und ihr erinnert euch vielleicht noch an die Genesis-Predigten, wo wir das auch gehört haben, wie Abraham sich kümmert, dass Isaak eine Frau kriegt und mit dem Knecht redet. Und er sagt, tu alles, aber wenn die Frau nicht mitkommen will, Isaak, bring niemals zurück. Nein, es gibt kein Zurück. Sie sind nicht bereit, in ihre irdische Heimat zurückzukehren. Ihr Blick ist nach vorn gerichtet. Sie gucken nicht nach hinten und sagen, mein Vaterland, das, wo ich herkomme. Nein, mein Vaterland ist das, wo ich hingehe. Sie schauen nach vorne. Sie haben tiefes Heimweh nach einer Heimat, in der sie noch nie gewesen waren. Aber ihre Heimat ist weder der Ort, aus dem sie kommen, noch die Welt, in der sie gerade leben, sondern bei Gott im Himmel. Sie sind auch nicht irgendwie auf einer Rundreise, wo sie am Ende wieder da ankommen, wo sie am Anfang losgezogen waren, sondern sie sind als Himmelsbürger, wo sie hingehören, auf der Durchreise in ihre wahre himmlische Heimat. Sie sind Himmelsbürger auf dem Nachhauseweg, auf der Durchreise durch diese vergängliche Welt hin in diese unvergängliche, unerschütterliche Welt in Gottes Gegenwart. Und ihr Lieben, was heißt das für uns, die wir uns an diesen Glaubensvorbildern im Alten Testament ein Vorbild nehmen sollen? Wie stark sind wir, wie stark bin ich in dieser Welt verwurzelt? Vielleicht machen wir uns gar nicht so viel aus unserer irdischen Heimat. Ich habe mal so nachgedacht über uns, die wir hier sind. Da sind gar nicht wenige, die ihre Heimat, in der sie geboren waren, verlassen haben und jetzt hier sind. Und das liegt uns vielleicht auch gar nicht so viel an dem Ort, an dem wir aufgewachsen sind und sagen, ach, da muss ich unbedingt wieder hin, das ist meine Heimat. Aber vielleicht gibt es doch andere Dinge in dieser Welt, die uns sehr wertvoll sind. die uns irgendwie so festhalten und so bedeutsam werden. Jesus spricht einmal diese mahnenden Worte in Matthäus 10, Vers 37. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Vielleicht ist uns unsere irdische Heimat nicht so wichtig, aber vielleicht Beziehungen. Gerade so diese engen familiären Beziehungen. Meine Ehefrau, meine Kinder, meine Eltern. Woran hängt mein Herz? Ist Jesus mein Ein und Alles? Und das möchte er. Und an sich kann uns in dieser Welt so gefühlt wirklich alles in den Weg treten. Es kann uns alles zu wichtig werden. Liebgewordene Verwandte wie Vater, Mutter oder Kinder. Es kann auch der Beruf sein. Oder auch mein irdisches Haus oder mein Besitz, mein Wohlstand, mein Ansehen bei anderen Menschen, meine Gesundheit. Es kann alles sein, was immer, das mir so wichtig wird, dass ich mich in meinem ganzen Leben nur noch darum kümmere. Gibt es etwas, und diese Frage muss sich jeder von uns stellen, gibt es etwas in meinem Leben, das ich mehr liebe als Jesus? Und Jesus ist hier radikal. Johannes 12,25, wer sein Leben liebt, verliert es. Und wer sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Wie sehr bin ich in dieser Welt verwurzelt? Was hält mich? Was hindert mich dran, loszulassen? Bin ich auf der Durchreise oder bin ich vielleicht hier und da hängen geblieben? Paulus ermahnt uns im 1. Korintherbrief, Kapitel 7, Vers 29 bis 31. Dies aber sage ich, Brüder, die Zeit ist begrenzt, dass künftig die, die Frauen haben, seien, als hätten sie keine, und die Weinenden, als weinten sie nicht, und die sich Freuenden, als freuten sie sich nicht, und die Kaufenden, als behielten sie es nicht, und die Weltnutzenden, als benutzten sie sie nicht, denn die Gestalt dieser Welt vergeht. Es vergeht. Liebe Geschwister, lasst uns als Himmelsbürger in dieser Welt keine tiefen Wurzeln schlagen, die uns halten. Wir sind nur auf der Durchreise hin zu unserer himmlischen Heimat. Wir können nicht aus dieser Welt hinauskommen, wie es uns beliebt. Wir sind noch hier in dieser Welt und leben hier. Aber wir müssen zusehen, dass wir die Welt aus uns herausbekommen und wir sie nicht in unserem Herzen tragen. Und wie wir es vorhin von David gehört haben, können wir das mitbeten im Psalm 39, Vers 13. Ein Fremdling bin ich bei dir, ein Beisasse wie alle meine Väter. Himmelsbürger, auf dem Nachhauseweg. Erstens, Durchreise. Zweitens, schöne Aussichten. Schöne Aussichten. Vielleicht können wir uns unser Leben auf der Durchreise durch die Welt so ein bisschen vorstellen wie so Zugvögel. Wir leben ja jetzt gerade so in der Jahreszeit, wo die wieder anfangen, sich zu sammeln, und wir sind ja hier auch so auf der Kranich-Durchreiselinie und vielleicht auch die Stare, die hier mal vorbeikommen. So Zugvögel, die sich so sammeln und gehen Süden zu fliegen, wo sie hinwollen. Und wenn du zu einem solchen Vogel mal sprichst und dich mit ihm unterhältst und sagst, lieber Vogel, der Weg ist das Ziel. Naja, dann guckt dich der Vogel vielleicht ein bisschen verdutzt an und sagt, nee, ich will eigentlich woanders hin. Und wenn er frech ist, zeigt er dir auch noch einen Vogel. Ja, der Weg ist nicht das Ziel. Was für ein dummes Zeug. Nein, ich will hier nicht bleiben, ich will weiter. Das Ziel ist komplett woanders. Aber er ist eben auf dem Weg zu dem Ziel, das es für ihn jetzt zu erreichen gilt. Und mit dieser Aussicht sind auch die Patriarchen unterwegs. Sie sagen nicht, ach ja, ich bin jetzt angekommen und fertig, Ende, wir bauen unser Häuschen und da sind wir. Nein, sie sind auf der Durchreise, sie sind unterwegs und sie wollen ganz woanders hin. Und mit dieser Ausrichtung sind sie unterwegs und sie haben das Ziel vor Augen. Sie wissen, wo sie hinwollen. Und das sind wahrlich schöne Aussichten. Noch einmal Vers 13. Diese alle haben die Verheißung nicht erlangt, sondern sahen sie von fern und begrüßten sie. Und dann in Vers 16. Jetzt aber trachten sie nach einem besseren, das ist nach einem himmlischen. Diese Patriarchen sind mit der Verheißung unterwegs, dass einer ihrer Nachkommen, das ist ja die eine Verheißung, ihr sollt Nachkommen haben und dieser große Segen daraus erwächst, aber dass einer ihrer Nachkommen der Messias sein wird. Und sie wissen nicht, wie viele Generationen das noch dauern wird, bis er kommt, aber sie sehnen sich danach, dass er geboren wird. Sie sehnen sich danach, dass der aus ihnen hervorkommt, der Heil für diese sündige Welt bringen soll. Und das haben die Juden zur Zeit Jesu auch nicht so ganz verstanden, aber Jesus unterhält sich mit ihnen drüber und er spricht darüber, was die Patriarchen tatsächlich angetrieben hat. Und in Johannes 8, Vers 56 spricht er von Abraham und er sagt, Abraham, euer Vater jubelte, als er meinen Tag sehen sollte und er sah ihn und er freute sich. Herr Abraham blickt so nach vorne und sagt, einer meiner Nachkommen, der wird es sein, der schon Eva verheißen war, als der Schlange den Kopf zertritt, der uns erlöst von unserer Sündenschuld und unserer Not, die uns in dieser Welt begleitet. Aber wir wissen, Gott hat es verheißen, da kommt dieser Nachkomme, der verheißene Same der Frau. Der freut sich. Er guckt nach vorn. Und das können wir uns so vielleicht so ein bisschen vorstellen, wie bei einem Schiff, das übers Meer fährt, da sind die Seeleute drauf, die sind schon Tage, Wochen, vielleicht sogar Monate unterwegs und einer von ihnen sitzt oben im Ausguck und er guckt. Meer, Meer, Meer und auf einmal Land in Sicht. Oh! Und da kommt Freude auf. Land, unsere Heimat, ich sehe sie schon von Ferne. Ja, und er ruft nach unten, Männer, Land in Sicht und die freuen sich und die jubeln und die sind... Jetzt wissen sie, okay, noch ein paar wenige Stunden und wir sind wieder zu Hause. Ja? Und mit diesem Blick nach vorne sind die Patriarchen unterwegs und die gucken nach vorne und sagen, oh ja, das ist noch ein Stück hin, aber da vorne, ich sehe es, Land in Sicht, da ist die Verheißung, da gucken wir hin. Diesen Blick haben sie. Sie sind noch nicht angekommen, aber sie sehen sie von fern. Und sie sehnen sich nach dem, was Gott ihnen verheißen hat. Und das heißt es hier eben auch, nach dieser Verheißung, alle die haben die Verheißung nicht erlangt, sondern sie sehen sie von fern und sie begrüßen sie. Okay, dieses Wort, sie begrüßen sie, müssen wir uns vielleicht nicht so vorstellen, wie wir das manchmal tun. Ja, so dicker Händedruck. Ich weiß, nach Corona hat sich das geändert. Wir umarmen uns. Ja, und jetzt müsst ihr euch vorstellen, das ist noch eine Nummer härter. Das ist so richtig, da ist dein Kind monatelang unterwegs und es kommt nach Hause und dann... gibt's richtig Umarmung, richtig festgedrückt, erstmal nicht mehr losgelassen, ja? Das ist mit Begrüßung hier gemeint. Die ergreifen sie, die drücken sie, die halten sie fest, ja? Sie sehen das, was auf sie zukommt und sie umschließen es mit einer freudigen Begrüßung, ja? Und sie freuen sich. Ah, da ist diese Verheißung. Ich sehe sie von fern und jetzt halte ich sie fest im Arm. Sie umarmen die Verheißung, förmlich ist es hier eigentlich hier gesagt, ja? Die haben sie so doll lieb und so sehr vermisst, dass sie sie einfach von ganzem Herzen umschließen. Und da ist eine gewaltige Vorfreude drin. Das ist eine so herrliche Aussicht. So etwas Schönes, mit so viel Freude gefüllt. Auch wenn das Ziel noch nicht erreicht ist. Sie haben es nur von weit weg gesehen, die Väter. Und da sehen sie weit weg diesen Tag, an dem die Verheißung des verheißenen Samens erfüllt wird. Und sie sehnen sich danach. Und sie jubeln, heißt es dort im Johannesevangelium. Abraham jubelt, als er diesen Tag sehen kann. Und er ist so voll Freude, dass er weiß, da kommt einer, der die Sünden trägt, der sie ans Kreuz trägt, der an unserer Stadt stirbt und uns erlöst von all unserer Not. Dieser verheißene Nachkomme, der Messias, er sieht das Kreuz von Ferne. Aber er sieht auch noch drüber hinaus die Verheißung des Landes und diese himmlische Heimat und Herrlichkeit, die mit dem zweiten Kommen Jesu erst anbrechen wird. Und aus ihrer Perspektive ist beides so weit weg, dass sie gar nicht merken, dass da noch ein tiefes, langes Tal dazwischen ist, in dem wir heute leben. Für die Patriarchen ist das ein und dasselbe. Sie gucken nach vorn, sie sehen die Erlösung in Christus, sie sehen aber auch die himmlische Heimat darüber hinaus, die noch nicht gekommen ist. Und sie kennen diesen Unterschied und diese zeitliche Spanne dazwischen nicht unbedingt. Aber ihr Herz ist darauf gerichtet. Es liegt in der Ferne aus ihrer Sicht. Diese alle haben die Verheißung nicht erlangt, sondern sie sehen sie von fern und sie begrüßen sie. Und dann heißt es in Vers 16, jetzt aber trachten sie nach einem besseren, das ist nach einem himmlischen. Und ganz ehrlich, das irdische Kanaan, das Gott ihnen versprochen hat, als Zuhause für in dieser Welt, ist nicht so arg beeindruckend. Für die Erzväter ist es nur der Ort der Durchreise in Zelten hin zu einem viel, viel, viel besseren Land, nämlich der himmlischen Heimat. Danach trachten sie. Darauf ist ihr ganzes Verlangen ausgerichtet. Darauf mühen sie. Das ist ihr Ziel. Da wollen sie hin. Und sie sehnen sich nach dem Himmel, nach ihrer wahren himmlischen Heimat. Da ist ihr Herz. Da ist ihr Verlangen danach. Dahin wollen sie kommen. Ihr Lieben, geht es uns genauso? Haben wir auch dieses tiefe Verlangen in unserem Herzen? Was haben wir hier in dieser Welt? Wo habe ich meine Heimat? Paulus sagt mal in Philipper 3, Vers 20, unser Bürgerrecht ist in den Himmel, von woher wir auch den Christus als Retter erwarten. Und ganz anders als bei den Patriarchen sehen wir nicht nur in eine Richtung, wir sehen auch in die andere. Wir sehen Christus, der gekommen ist. Wir dürfen heute schon Christus im Glauben ergreifen als den, der schon gekommen ist, der das Heil schon gebracht hat. Der ewige Sohn Gottes wurde Mensch, um unser Sündenproblem zu lösen. Er, der Sündlose, hat an unserer Stadt die Schuld der Sünde auf sich genommen und hat uns durch seinen Tod von der ewigen Strafe des Todes befreit, sodass wir durch seinen Tod ewiges Leben empfangen. Den, der die Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Das ist 2. Korinther 5, 21. Und so haben wir heute diese Verheißung des Erlösers schon hinter uns. Aber wir dürfen wissen, es ist geschehen. Gott hat diese Verheißung, wenn die beim Patriarchen noch vor ihnen lag, hat sie erfüllt. Und wir dürfen Christus im Glauben ergreifen, als den, der schon gekommen ist, der das Heil schon erwirkt hat, der uns schon erlöst hat. In ihm dürfen wir uns im Glauben festhalten. Aber wir gucken mit den Patriarchen ja auch nach vorn hin in die himmlische Herrlichkeit und das ewige Leben bei Gott und dürfen es mit noch gewisserer Gewissheit ergreifen als die Erzväter. Denn Jesus Christus hängt am Kreuz und sagt, es ist vollbracht. Er hat uns erlöst. Und es gibt nichts mehr, was uns diese himmlische Heimat noch streitig machen kann, auch wenn sie noch vor uns liegt. Und hier teilen wir den Blick mit den Patriarchen. Und das sind wahrlich schöne Aussichten, die da noch vor uns liegen. Diejenigen, die um Gottes Willen sich von der Welt abkehren, werden keine Verlierer sein. Denn was kommt, hat ewig Bestand. Und es wird herrlicher sein als alles, was wir uns in dieser Welt überhaupt nur vorstellen können. Aber fragen wir uns wieder selbst, wie sehen denn meine Ziele aus im Leben? Wonach sehne ich mich? Was will ich erreichen? Und natürlich gibt es Dinge, die wir auch in diesem Leben erledigen. Die Patriarchen sind nicht in Kanaan gesessen und haben gesagt, wow, super Sonne, ich lege mich in den Sonnenstuhl und warte darauf, dass der Herr wiederkommt. Nein, die haben angepackt, die haben gearbeitet. Die haben sich gemüht um ihr irdisches alltägliches Leben. Die haben auch schwere Zeiten durchlebt mit Hungersnöten und ähnlichen Dingen. Aber das war nicht ihr Ziel. Ja, auch wir müssen in dieser Welt natürlich unsere Kräfte einsetzen und nutzen. Aber diese Ziele, die wir hier haben, die dürfen nie das Endziel sein, ja. Sei es, dass wir erfolgreich sind im Beruf oder dass wir uns nach Ehe sehnen oder auch Familie, dass wir uns wünschen, ein schönes Haus zu bauen oder zu kaufen. All das sind Dinge, die sind an sich ja nicht verkehrt, aber sie sind nicht das Ziel, sondern nur vergängliche Begleiter auf der Durchreise. Welches Ziel habe ich vor Augen? Klammere ich mich im Glauben an das Kreuz Christi als meine einzigen Hoffnung in diesem wie in dem kommenden Leben? Begrüße ich den verheißenen Erlöser Jesus Christus mit einer Umarmung, die ihn nicht mehr loslässt? Schaue ich unverwandt nach vorn auf den Tag hin, an dem er wiederkommt? Er, der in den Himmel aufgefahren ist, der versprochen hat, genauso komme ich auch wieder und setze dieser Welt ein Ende. Erwarte ich ihn sehnsüchtig mit diesem Blick nach vorn und halte nach ihm Ausschau. Beginne und beende ich meinen Tag mit einem fröhlichen Maranatha. Herr, komme bald. Ist das meine Sehnsucht? Jesus Christus, der wiederkommt? Habe ich Heimweh nach dieser himmlischen Heimat bei ihm? und dieses herrliche Ziel stets vor Augen. Das können wir von Abraham mit Sarah, von Isaac, von Jakob lernen. Sie haben es uns vorgemacht. Sie ziehen durch dieses staubige Kanaan und sagen, nur Durchreise. Wir haben eine herrliche Aussicht vor uns. Wir sind Himmelsbürger auf dem Nachhauseweg. Ein drittes, durch den Tod ins Leben. So sehr die Patriarchen in dieser Welt nichts gehalten hat, sie nur auf der Durchreise waren und auf die himmlische Heimat geblickt haben und sich nach ihr gesehnt haben, musste doch ein jeder von ihnen erst durch dieses garstige Tor des Todes. In Machpela hatten sie diesen einzigen Ort, den sie gekauft hatten, diese Grabhöhle. Abraham kauft sie, weil er einen Ort braucht, um Sarah zu bestatten, und legt sie dort hinein. Später kommen seine Söhne und legen ihn dazu. Danach Jakob, danach Isaac und danach Jakob. Sie liegen alle in diesem Ort begraben. Sie sterben. Sie reichen erst nach dem Tod und durch den Tod das Ziel. Sie gehen durch den Tod ins Leben. So fängt unser Abschnitt an. Diese alle sind im Glauben gestorben. Und endet: Darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott genannt zu werden, denn er hat ihnen eine Stadt bereitet. 18 Mal lesen wir im Hebräerbrief, in Hebräer 11, davon, wie es aussieht, dass Menschen durch Glauben leben und uns so ein Vorbild hinterlassen, oder was es heißt, durch Glauben zu leben. Und nur dieses eine Mal hier heißt es im Glauben oder glaubensgemäß. Das ist nicht nur so eine stilistische Abweichung, das hat nochmal ein anderes Gewicht. Es geht hier um diese im Glauben begründete Gewissheit des Heils der Erzväter. Sie haben Heilsgewissheit. Sie sterben im Glauben, nicht im Zweifel. Im Glauben strecken sie sich aus über alle irdischen Widerstände hinweg, ja über den Tod hinaus, und ergreifen die Verheißung des ewigen Lebens. Sie sterben im Glauben. Sie leben nicht nur im Glauben, sondern sie sterben auch im Glauben. Und so, wie sie im Glauben anfangen, beharren sie das ganze Leben hindurch im Glauben und beenden ihr Leben im Glauben. Das Ende ist für sie kein Ende, sondern der Eingang durch den Tod ins wahre Leben. Und im Tod bewährt sich nun der wahre Glaube. Im Tod bewährt sich das Leben im Glauben. Im Sterben zeigt sich die wahre Qualität des Glaubens. Tatsächlich unterscheidet sich hier der Glaube und auch die Hoffnung ganz fundamental von all den anderen Gnadengaben, die Gott in uns auch wirkt. Wir werden das noch hören in Galater 5 von der Frucht des Geistes, was Gott in uns alles hervorbringt. Und Glaube und Hoffnung sind da ganz anders als die anderen Gnaden. Denn Glaube und Hoffnung, die haben ihre Fülle und ihren Höhepunkt im Tod. Dort ist der Glaube am meisten gefordert und sollte am stärksten sein und sollte das größte Maß erreichen. Liebe, Freude, Eifer, Heiligkeit, alle anderen Gnadengaben sind unvollendet und werden im Himmel vollendet werden. Hoffnung aber wird im Tod vollendet. Und so, wie wir unserem Leben mit der Wiedergeburt beginnen, wird es im Tod auch vollendet. Und es genügt nicht, dass wir im Glauben leben, dass wir unser Leben im Glauben führen. Wir müssen auch im Glauben sterben. Und so lehrt uns Gottes Wort eben nicht nur, wie wir im Glauben leben sollen, sondern auch, wie wir im Glauben sterben sollen. Und wir sollen uns auch auf diese Stunde vorbereiten, in der wir persönlich dem Herrn begegnen, wenn er uns ruft. Und in dieser Stunde wird der wahre Glaube seine größte Größe erreichen. Ja, in dieser Stunde brauchen wir auch den Glauben in seinem stärksten Ausmaß, wenn wir mit unserem letzten Feind, dem Tod, ringen, der es uns sicher nicht einfach machen wird. Wir waren gerade gestern an einem Grab gestanden, in dem zwei junge Menschen begraben liegen, Geschwister, an unterschiedlichen Tagen auch, unterschiedlichen Umständen gestorben. Anfang 20, der eine an Krebs, die Schwester von mit einem Flugzeug abgestürzt. Wann ist unser Leben zu Ende? Am Freitag wurde mit einem herrlichen Glaubenszeugnis, also wer Zeit hat, sich das mal irgendwo anzusehen, Pastor Uwe Holmer beerdigt. Fantastisch. Ein Ungläubiger hat über ihn geschrieben, der einen Film mit ihm gemacht hat oder über ihn gemacht hat. Für ihn war der Tod nicht das Ende, sondern eigentlich nur der Eingang ins Leben und vielleicht eine Änderung des Aggregatzustands. Das fand ich eine interessante Beschreibung eines Ungläubigen, wie er diesen Wandel bei ihm wahrgenommen hatte. Aber er hat nach vorne geblickt und hatte keine Angst davor und er hat sich darauf gefreut. Aber wann ist meine Stunde? Ihr Lieben, unsere Zeit läuft rückwärts. Wir wissen aber nicht, wann sie abgelaufen ist. Bin ich bereit? Viele von euch wissen, wie gerade der Heidelberger Katechismus mit diesen so trostreichen Worten beginnt. Ich möchte sie euch hier nicht vorenthalten, in einer etwas moderneren Version vielleicht, als der eine oder andere es kennt. Was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Dass ich mit Leib und Seele im Leben und Sterben nicht mir, sondern meinem getreuen Heiland Jesus Christus gehöre. Er hat mit seinem teuren Blut für alle meine Sünde vollkommen bezahlt und mich aus aller Gewalt des Teufels erlöst. Und er bewahrt mich so, dass ohne den Willen meines Vaters im Himmel kein Haar von meinem Haupt kann fallen, ja, dass mir alles zu meiner Seligkeit dienen muss. Darum macht er mich auch durch seinen Heiligen Geist des ewigen Lebens gewiss und von Herzen willig und bereit, ihm forthin zu leben. Ich füge hinzu, und auch im Glauben zu sterben. In diesem Glauben leben und sterben die Patriarchen. Und wisst ihr, was es hier heißt? Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Eine ganz interessante Wendung hier in Vers 16. Diese sind alle im Glauben gestorben. Darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott genannt zu werden. Okay, was soll das bedeuten? Nun, es ist euch vielleicht schon aufgefallen, dass wir in der Bibel immer wieder davon lesen, dass Gott sich, und dann ganz exemplarisch und besonders, dem Mose zu erkennen gibt, als ich bin der Gott deines Vaters Abrahams, Isaaks und Jakobs. So benennt sich Gott selbst, er bekennt sich zu diesen Männern, die im Glauben gelebt und gestorben sind. Im brennenden Dornbusch sagt Gott das zu Mose. Und Jesus, in der Auseinandersetzung mit den Sadduzäern, die so ganz modern waren in seiner Zeit, Männer, die gesagt haben, all dieses Zeug von ewigem Leben und Auferstehung, alles nur Erfindung von Menschen, weil sie es gerne schön haben wollen und nicht mit dem Tod zurechtkommen, gibt's gar nicht. Gegenüber diesen Menschen zitiert Jesus genau diesen Vers. Ich lese uns Markus Kapitel 12, Vers 26 und 27. Dort sagt er, was aber die Toten betrifft, dass sie auferweckt werden, habt ihr nicht im Buch Moses gelesen, wie Gott beim Dornbusch mit ihnen redete und sprach, ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs? Er ist nicht der Gott der Toten, sondern der Lebenden. Gott schämt sich dieser drei großen Glaubenshelden nicht, sondern offenbart sich als ihr Gott, bei dem sie in Ewigkeit leben. Als Gott das im Dornbusch zu Mose sagt, das ist, was Jesus sagt, da spricht er nicht von drei Toten, sondern von drei Männern, die bei ihm in seiner Gegenwart leben. Ich bin ihr Gott. Sie sind hier bei mir. Und Jesus sagt, Gott ist nicht der Gott der Toten, sondern der Lebenden. Und er bekennt sich zu ihnen. Und sie leben. Sie leben heute in seiner Herrlichkeit. In seinem himmlischen Jerusalem. Die sind alle in dem Glauben gestorben, darum schämt sich ihr Gott nicht, ihr Gott genannt zu werden, denn er hat ihnen eine Stadt bereitet. Und so starben die Patriarchen glaubend, nachdem sie glaubend lebenssatt geworden waren. Und sie gingen heim nach dem Ort, an den sie sich gesehnt haben. Sie gingen durch ihren Tod ins Leben. Himmelsbürger auf dem Nachhauseweg. Durchreise, schöne Aussichten und durch den Tod ins Leben. Jesus um meinen Glauben bestellt. Woran hängt mein Herz? Wie armselig ist es doch, was Menschen in dieser Welt erreichen können. Im Gegensatz zu dem, was unser Herr denen bereithält, die ihn lieben. Und wir müssen die Augen ja nur mal aufmachen. Menschen, die sich so nach Macht sehnen und ausdehnen wollen und Kriege führen und alles kaputt machen. Was hast du denn erreicht, außer viel Tod, Leid, Elend und zerstörtes Land? Thomas Manton beschreibt es mal ganz treffend. Ihr meint, es sei eine große Sache, wenn ein fleischlicher Mensch sagen kann, das Haus ist meines, oder das ist mein Gut, oder das ist meine Herrschaft, ich bin ein mächtiger Mensch, und das ist mein Reich. Aber ein Christ kann mehr sagen. Dieser Gott ist mein. Dieser Christus ist mein. Dieser Heilige Geist ist mein. Ach, Reichtum, Ehre, weltliche Größe sind für Gott armselige Dinge, die durch einen Bund zu den unsrigen gemacht wurden. Diese Dinge würden besser zu unserer gegenwärtigen Stimmung passen, aber sie können uns niemals feste Zufriedenheit geben. Und ihr kennt die Stelle, in der Jesus zu den Jüngern spricht, so in seinen letzten Stunden, als sie noch bei ihm sind und als er so diese Abschiedsworte an sie richtet, in Johannes 14, er sagt, im Haus meines Vaters, da sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich euch gesagt haben, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Und diese Wohnungen, die unser Herr seinen Jüngern bereitet, die er uns bereitet, wenn wir ihm im Glauben folgen, das sind keine Leerversprechungen, das sind keine Bauruinen, die Baustopp bekommen haben, sondern das ist Wirklichkeit. Jesus hat diese Wohnung jetzt bereitet. Und in diesen Wohnungen wohnen auch schon die Ersten. Abraham hat dort eine Wohnung. Isaac, Jakob, ja, die wohnen da bei Jesus in seiner Herrlichkeit, in seinem himmlischen Jerusalem. Und diese Wohnung ist hier und heute dein Eigen, wenn du im Glauben an den Gekreuzigten lebst, wenn du ihn im Glauben ergriffen hast, ihn begrüßt hast, umarmt hast und im Glauben ergriffen hast als deinen Heiland und Erlöser und ihm im Glauben nachfolgst, bis du an diesen garstigen Moment des Todes gelangst und du durch den Tod im Glauben ins Leben eingehen darfst, in diese himmlische Wohnung bei unserem Herrn. Was für eine herrliche, was für eine ermutigende, was für eine trostreiche Wahrheit. Möge der Herr in unseren Herzen diesen Glauben wecken, wenn du noch keine Wohnung im Himmel hast. Möge der Herr dir Gnade schenken, dass du das nicht verpasst. Was hat dir diese Welt zu bieten, das auf ewig Bestand hat? Geh ins Geschäft und kaufe etwas. 2 Jahre Garantie. Nach 3 ist es kaputt. Aber Jesus gibt uns etwas mit Ewigkeitsgarantie. Jesus und die Ewigkeit bei ihm, das ist alles viel wertvoller, viel herrlicher, viel wunderbarer als irgendetwas, was diese Welt zu bieten hat. Egal ob Reichtum, Macht, Ehre, was auch immer. Nichts Nichts, was diese Welt zu bieten hat, ist mit ihm nur ansatzweise zu vergleichen. Okay, vielleicht überlegst du, was kostet so eine Wohnung? Der Preis ist nicht klein. Sie kostet dich alles. Jemand, der mir nachfolgen will, sagt Jesus, er verleugne sich selbst und er nehme sein Kreuz auf täglich und folge mir nach. Jesus verspricht uns keinen Himmel auf Erden, aber er verspricht uns hier auf Erden den Himmel in der Ewigkeit. Und er will alles. Lass es hinter dir. Du brauchst es nicht mehr. Es vergeht. Der Preis ist hoch, aber es ist wert. Lass los, was dich hält in dieser Welt und ergreife Jesus, um zu leben. Möchte aber der Herr auch uns, die wir Jesus ergriffen haben, im Glauben ihm nachfolgen, uns helfen, dass wir uns dadurch ja ermutigen und stärken lassen, im Glauben noch fester an ihn zu halten. Und dass wir durch seine Gnade in dieser Welt keine Wurzeln schlagen und festbleiben, sondern dass wir im Blick auf diese schöne und herrliche Aussicht, die vor uns liegt, nur durch diese Welt hindurchziehen, nur durchreisen, hin in unsere himmlische Herrlichkeit und im Glauben hier leben, mit dieser schönen Aussicht vor Augen und im Glauben gefestigt sind und ermutigt und gestärkt, dass wir auch selbst in der letzten Stunde des Todes im Glauben seine Hand ergreifen und eingehen in seine Herrlichkeit und in Ewigkeit bei ihm, unserem ersehnten und geliebten Erlöser sind und in seiner Stadt leben. Wer kann uns solche eine Hoffnung geben? Wer solch ein Ziel? Gott gibt es uns. Er gibt uns den Weg. Er macht uns den Weg frei. Lass es nicht an dir vorüberziehen. Lass uns im Glauben an ihn leben und ihn darin ehren, wie unsere Patriarchen es uns vorgemacht haben. Möge der Herr uns dazu Gnade schenken. Amen.